Putzt euch die Schwänze trocken und rein in die Socken. Heute ist Sonntag, Gottesdienst um 0800. Aus euren Betten und rein in die Uniform. Stubenappell in 2 Minuten.
Glauben Sie wirklich, dass Sie eine Chance gegen uns haben, Cowboy? Yippie-yay, du Schweinebacke.
Sie, gottverdammter kommunistischer Heide, sagen Sie auf der Stelle, dass Sie die Jungfrau Maria lieben! Oder ich stopfe Ihnen den Darm aus!
Parkett oder Loge? Der Kino- und Streaming-Podcast. Parkett oder Loge?
Parkett?
Yippie-yay, Schweinebacke.
Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer allerersten Ausgabe von Parkett oder Loge, der Kino- und Streaming-Podcast. Ich bin Elias und neben mir sitzt Johannes.
Hallo.
Und auf der anderen Seite sitzt Felix.
Hallo.
Ja, und wir drei kennen uns aus der Berufsschule. Wir sind nämlich alle drei tätig in der Medienbranche. Ja, und haben uns da kennengelernt und festgestellt, dass, oh Wunder, wir lieben Filme. Ja, das unser Hobby ist und wir dachten, wenn wir darüber eh sprechen, vielleicht einfach mal in einem Podcast, vielleicht interessiert es ja jemanden.
Genau. Wir haben uns einen kleinen Ablauf für den Podcast überlegt. Wir starten mit den letzten Filmen, die wir privat geschaut haben, stellen uns die gegenseitig vor, erzählen, was wir davon halten. Dann gehen wir langsam über in so einen News-Talk, was ist in der Filmbranche in letzter Zeit so passiert. Und dann schauen wir uns zusammen einen Film an und bequatschen den dann noch, bis wir am Ende ein kleines Quiz machen oder eine Top 3. Alles, was so nebenbei dabei anfällt, kommt natürlich auch mit rein.
Und nicht zu vergessen, wir sind nicht nur zu dritt, sondern wir haben auch noch eine vierte Person an Bord. Das ist die Dana, die sitzt da hinter der Scheibe in der Aufnahmeleitung und unterstützt uns da tatkräftig. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Johannes, was hast du zuletzt geschaut?
Also ich habe lustigerweise im ICE was geschaut über das Entertainment-Programm der Deutschen Bahn. Es hat mich nämlich gewundert, ich habe mich da einfach ins WLAN eingeloggt und dann gesehen, dass 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri dort zur Verfügung steht, kostenlos. Und dann direkt mal reingeschaut. Ja, ist ein Film von 2017 von Martin Donniff, der auch 7 Psychos und Brügge sehen und sterben gemacht hat. Ich hatte den Film vorher noch gar nicht gesehen und fand den richtig, richtig gut. Also ich war super überzeugt. So kurz zur Story, irgendwie ohne großartig zu spoilern. Es geht um eine Frau, deren Tochter ermordet wurde und sie prangert jetzt quasi die Untätigkeit der Polizei an, indem sie 3 Werbetafeln anmietet und dort eine Botschaft darüber verbreitet. Und ich finde, der Film ist eine super Mischung aus Drama und so ein bisschen schwarzer Komödie, wobei durch die schwarze Komödie eigentlich die Story jetzt nicht verloren geht irgendwie. Ist super geschauspielt, also hat auch 2 Oscars gewonnen, die beste Hauptdarstellerin und bester Nebendarsteller. Und ja, falls ihr demnächst mal ICE fahrt, kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen.
Ja, auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr gewesen. Im ICE? Gibt's da Bordprogramm oder wie funktioniert das?
Ja, genau, also man muss sich halt einloggen und quasi bestätigen, die AGBs und so weiter bestätigen und dann bist du halt auf der Landingpage von der Bahn.
Aber über deinen Laptop quasi?
Genau, okay. Über meinen Laptop, genau, und dann bist du auf der Landingpage der Bahn und da gibt es so ein kleines Streaming-Angebot, ich glaube, das machen sie zusammen mit Join und da ist der Film mir dann direkt aufgefallen.
Cool, ja.
Was habt ihr denn so als letztes geschaut?
Ja, ich war in der Zeit relativ viel auf Amazon Prime unterwegs. Also, weiß nicht, Netflix ist bei mir gerade irgendwie, ja, hat jetzt keinen großen Grund, aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen mehr auf Amazon Prime unterwegs. Ich gucke auch gerade Hawaii 5.0, das kommt von Anfang zu Ende durch. Aber das hört irgendwie immer nur nebenbei. Und den letzten Film, den ich geschaut habe, war Get Duked. Das ist, kommt aus England, der Film. Der Regisseur, der sagt mir ehrlich gesagt nichts, das ist Ninian Doff. Ich war dann mal auf seiner Seite, der hat bisher nur Musikvideos gemacht, sein erster richtiger Film.
Aber und krass finde ich, dass er dann direkt von Musikvideos zu so einem großen Film auf dem Streamingportal kommt.
Hm. Ja, also da hat er vor, glaube ich, noch einen Kurzfilm, stand in seiner Vita, aber...
Aber schon sein Debüt.
Ja, genau, es ist sein Debüt-Spielfilm. Der geht auch nur 1,5 Stunden, ist so relativ gut wegzuschauen. Da geht es um drei Problemjugendliche in eben England, so ein bisschen so in die Richtung von Schottland, so diese Hochländer von Großbritannien. Und die sind alle drei so ein bisschen verhaltensauffällig und werden dann von der Schule verdonnert, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Den gibt es in echt, der heißt Duke of Edinburgh. Und da müssen sie 3 Tage, glaube ich, war das, in der freien Wildbahn, ja, ich werde jetzt nicht sagen überleben, aber halt so ihren Alltag bestreiten. Und das wird begleitet von einem Lehrer, der die da hinfährt. Der ist auch voll motiviert, das mit denen durchzuziehen. Und da kommt noch ein 4. Jugendlicher hinzu. Der ist halt eben kein Problemjugendlicher, der ist so ein bisschen überambitioniert und will diesen Award halt machen, weil er da richtig Bock drauf hat. Und das kommt dann halt so ein bisschen in den Zwiespalt mit den 3 Problemjugendlichen. Und was da alles so passiert, das ist relativ wild. Und auch wie er das so filmt, das ist auch relativ experimentell. Also es gibt viele Einblendungen und es ist so ein bisschen ähnlich wie How to Sell Drugs Fast Online, so mit den Einblendungen und mit den visuellen Mitteln. Aber ist auf jeden Fall zu empfehlen, der Film.
Klingt auch schwer nach einer Komödie, ne?
Genau, also es, ja, klar, habe ich jetzt irgendwie, glaube ich, nicht gesagt, es ist Komödie. Und
ja. Du hattest vorher noch gar nichts von dem Film auch gehört, weil ich schaue zum Beispiel super selten Filme, von denen ich wirklich auch noch nichts gehört habe. Aber muss ich vielleicht öfter mal machen?
Nee, ich muss sagen, ich hab den Film auch aus einem Podcast, aus einem relativ bekannten, und da hat einer der beiden Hauptsprecher hat den empfohlen, dass er den ganz witzig fand. Und dann dachte ich am Abend, ja, dann schaue ich mir den mal an. Und war das, was er versprochen hat, leichtere Kost, aber auf jeden Fall von Anfang bis Ende.
Aber wie ist denn überhaupt so euer Streaming-Verhalten? Bei mir ist das auch genauso. Ich schaue bei Netflix oder Amazon dann wirklich meist nur Filme, die ich entweder sogar schon gesehen habe, oder Filme, die mir ans Herz gelegt wurden oder die ich woanders auch in Podcasts oder auf irgendeiner Website oder so schon mal gesehen habe. Und stoße wirklich kaum auf Sachen, die mir vorher gar nicht bekannt waren.
Ja, geht mir eigentlich ähnlich, beziehungsweise ich bin gerade eigentlich dabei, so die ganzen so Klassiker und so, die ich entweder nicht mehr im Gedächtnis habe oder auch vielleicht einfach noch gar nicht gesehen habe, nachzuholen. Denn da hat ja gerade Netflix auch ziemlich cooles Programm
eigentlich. Ja, die haben da super viel zu bieten.
Aber eigentlich ist es bei mir dann auch eher die Wiederholung von Filmen, die ich schon gesehen habe. Bei so Netflix-Filmen bin ich immer noch irgendwie stutzig, obwohl sie ja seit Marriage Stories und An Irishman und so bewiesen haben, dass sie auch da was leisten können.
Ja.
Aber trotzdem ist da meine Abneigung immer relativ schnell da.
Wir haben aber auch, also jetzt später kommen wir nochmal auf einen Netflix-Film, wo ich jetzt zu was gelesen habe, da können wir auch noch drauf eingehen. Ich glaube, die haben da relativ viel im Petto, was in nächster Zeit auch kommen wird.
Ja.
Und jetzt gerade, wo die Kinos geschlossen sind oder nicht so gut ausgelastet sind, wird, glaube ich, viel auf den Streaming-Plattformen direkt kommen, was Kinoqualität hat.
Genau, das ist auch zum Beispiel mein 2. Film, den ich in letzter Zeit geschaut habe. Das ist ein bisschen anders wie bei Elias. Ich lasse mich schon, wenn Netflix sagt, ja, wir bringen jetzt einen neuen Film raus, dann werde ich oft durch den Trailer ein bisschen gehypt drauf. Wie Johannes immer sagt, ich bin so ein kleines Werbeopfer. Und da lasse ich mich auch von Netflix manchmal so ein bisschen um Finger wickeln, wenn dann die E-Mail kommt, hey Felix, wir haben da einen Film hinzugefügt, der dir gefallen könnte. Dann denke ich mir oft, ach, gucke ich mir den mal an. Und das war
Netflix jetzt auch, kennt dich scheinbar sehr gut.
Krass, du liest die E-Mails, die du von Netflix bekommst.
Ja, weil meistens...
Kann ja was Wichtiges drinstehen.
Genau, könnte ja sein, dass ich jetzt...
Felix, wir brauchen dich.
Ja. Genau, so eine treue Prämie. Ich bin seit 2016 auf Netflix, also irgendwie...
Vielleicht haben sie auch ein Jobangebot für dich.
Ja, genau, ich würde echt gerne mit Netflix arbeiten. Also falls das jemand hört, der irgendwie Kontakte hat...
Ich rufe an.
Genau, ich bin da bald fertig mit einer Ausbildung dabei. Und... ich bräuchte einen Job. Und dann, das Enola Holmes. Enola Holmes, der Vorname ist immer nicht so leicht auszusprechen. Dass der auf Netflix kommt, wusste ich jetzt schon ein paar Wochen länger. Der sollte eigentlich auch erst ins Kino kommen, aber durch Corona wurde er dann eben auf Netflix.
Ah, einer der Filme.
Genau.
Okay.
Kannst
du ihn empfehlen?
Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Er wird nicht für jeden was, also... Ich fand ihn an manchen Teilen ein bisschen wirr von der Erzählweise, aber nicht, was mich jetzt abschrecken würde, den weiter zu empfehlen. Also es geht eben um die Schwester von dem berühmten Detektiv Sherlock Holmes, wie man sich vielleicht schon am Titel denken konnte. Und sie wird gespielt von Millie Bobby Brown, die wir alle von Stranger Things kennen. Und also, ja, der Film ist auf jeden Fall, den kannst du auch, so ähnlich wie der gerade, den kannst du gut gucken. Wer ist, hat keinen so großen Tiefgang. Und ja, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Aber das ist halt so ein bisschen, was du mit dem Streaming-Verhalten, da bin ich halt ein bisschen anders als unser lieber Elias.
Aber den Film hatte ich auch gesehen schon beim Durchschauen so ein bisschen bei Netflix. Und ich bin eh Fan von Sherlock Holmes. Ich mag die BBC-Serie, ich mag die Filme mit Robert Downey Jr.
Ja.
Und habe auf jeden Fall Bock, mir den anzugucken. Ich finde, es wirkt eher so ein bisschen Hollywood-mäßig, gar nicht so sehr wie die BBC-Serie, zumindest so den ersten Bildern und den Trailer zu entnehmen. Scheint dann doch eher in die Richtung von den Robert Downey Jr. Filmen zu gehen. Wahrscheinlich ohne so viel Drogen und mit weniger Action, aber an sich habe ich da Bock drauf.
Ich dachte, ja, sieht sehr so nach so einer leichten Kost aus. Und wenn man jetzt an die BBC-Serie zurückdenkt, da war das ja das absolute Gegenteil.
Die gefällt mir auf jeden Fall auch besser als die anderen Filme.
Aber man sieht es bei Sherlock Holmes ganz gut, finde ich, oder bei den Verfilmungen zu Sherlock Holmes und rund um Sherlock Holmes, wie unterschiedlich die sein können.
Ja.
So von der Robert Downey Jr. Verfilmung, dann die von der BBC und jetzt die neue von Netflix. Super interessant auf jeden Fall.
Ja.
Aber man kann es schon, ich habe die anderen Sachen auch alle, die Serie nicht komplett, aber die Filme eben gesehen, man kann das schon irgendwie da einbetten. Also es ist jetzt nicht, dass es komplett da aus der Reihe tanzt. Also man kann das schon in diesem Universum, Sherlock Holmes hatte schon seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Es ist halt eben mit dem Ansatz dieser Jüngeren, die ist im 16, ist halt schon so eine andere Blickweise, aber es ist auf keinen Fall, dass das irgendwie als Fremdkörper in dem Universum sich, also es hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung.
Aber das finde ich eh krass, dass jetzt so viele Sachen ein eigenes kleines Universum kriegen.
Hm.
Bei Sherlock Holmes ist es so, demnächst habe ich gesehen, es wurde angekündigt, eine neue Serie, ein Spin-off zu 4 Blocks sogar,
ja.
Wo dann teilweise Schauspieler übernommen werden, eher die vorher kleinere Rollen haben, wo es dann jetzt um 4 Frauen gehen soll, die irgendwie so ein bisschen ins Drogenmilieu abrutschen. Ist halt mittlerweile Standard, glaube ich, so ein bisschen sich die eigene Welt zu schaffen, weil man dadurch erstens es, glaube ich, einfacher hat, in der Story sich da was auszudenken und du kannst damit natürlich auch über Merchandise und ähnliches einfach viel mehr Geld verdienen.
Naja, und du sagst es ja schon, ich meine, wir schauen am liebsten Sachen, die wir irgendwie schon kennen oder irgendwie schon einen Bezug zu haben.
Auf jeden Fall.
Und da ist es ja genau die Konsequenz, die daraus folgt. Und letztes Jahr, 2 ganz große Universen sind erstmal von der Bildfläche verschwunden.
Beziehungsweise abgeschlossen worden.
Ja, also Marvel. Avengers.
Ja.
Und Star Wars.
Stimmt.
Ja. Star Wars geht jetzt zumindest mit den Filmen in eine Pause.
Ja.
Die Serie geht ja weiter mit Mandalorian schon demnächst. Freue ich mich auch schon sehr drauf.
Aber da habe ich jetzt noch nicht verstanden, die Oktober auf Disney Plus, erstmal in Amerika oder auch in Deutschland? Das habe ich.
Keine Ahnung.
Da bin ich auch wirklich raus.
Weiß ich nicht. Aber das stimmt, das wird ja dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen verzögert sein in Deutschland, so wie es eigentlich auch.
Also ich hoffe nicht, also ich würde es sehr gerne schon im Oktober schauen,
ja.
Aber dann müssen wir noch mal schauen, wie das...
Ich habe mich diese Woche mal dem deutschen Film wieder zugewandt.
Ist immer eine gute Sache.
Ja, naja, gut, also ja, ist es.
Ich finde, deutscher Film wird maßlos unterschätzt, auf jeden Fall.
Ja, ja. Ich auch. Das war allerdings jetzt eine Doku, da muss man dann nochmal, ich finde, gesondert sehen, ob das jetzt so wirklich deutscher Film ist oder nicht. Auf jeden Fall war das geheime Leben der Bäume. Sehr, sehr spannende Dokumentation über einen Förster, der, jetzt ist mir sein Name entfallen, Peter Wohlleben heißt. Er hat mehrere Romane darüber geschrieben, wie es ist, in Deutschland Förster zu sein und auch was vielleicht schief läuft und wo man vielleicht nochmal einen neuen Denkansatz in der Thematik angehen sollte. Und das ist ja, ein sehr, sehr schöner Film über den Wald. Man kann wirklich noch sehr viel lernen. Und auch er als Protagonist ist total sympathisch. Und ja, man hört ihm einfach gerne zu und denkt, ja, das ist eine sehr schöne Einstellung, die er da hat. Und ja, es geht halt eigentlich um den Wald. Und auch um den, ja, man könnte sagen, mitteleuropäischen Urwald, der eigentlich größtenteils auch verschwunden ist.
Ja.
Und durch Forstwirtschaft ersetzt wurde. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen.
Ich habe jetzt letztens in einem anderen Kinopodcast auch gehört, dass da demnächst eine Fortsetzung kommen soll. Dass dann das geheime Leben der Tiere ist dann wahrscheinlich auch zu empfehlen.
Ja, sicherlich. Also auch von der ganzen Aufmachung ist es wunderbar. Ich meine, so Waldmotive eignen sich natürlich auch einfach.
Sagen, ich stelle es mir echt so vor, dass relativ häufig Stills einfach gezeigt werden. Man hört die Atmos aus dem Wald und dann kommt der Förster und quatscht da so seinen Senf dazu.
Ist es.
Ist, glaube ich, gerade für einen entspannten Sonntag oder so zu empfehlen.
Auf jeden Fall.
Ist ein richtiger Sonntagmorgen, noch auf der Couch liegend.
Am besten noch ein Schädel von gestern. Und
ja, genau.
kann man sich da ruhig entspannen auf jeden Fall und den Kater langsam ausklingen lassen.
Ja, gucke ich eigentlich am liebsten Sonntagvormittag, gucke ich so auf den öffentlich-rechtlichen, dieses ganze Baby, Panda, Giraffe und
Co. Oh ja, ja.
Das kann ich, das ist immer auch so eine schöne Erzählerstimme im Hintergrund.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann gucke ich mir da immer an, wie irgend so eine Tierpflegerin ein Baby-Hippo wäscht.
Aber die sind aber einfach süß. Kommt es auch am Wochenende? Ich dachte immer, es kommt immer nur Montag bis Freitag.
Ich habe das Gefühl, wenn man den Fernseher einschaltet, auf irgendeinem Sender läuft es immer.
Ja.
Also musst du einfach mal so von RBB bis MDR alles und irgendwo findest du das.
Ja. Habt ihr noch weitere Filme, die ihr so geschaut habt in den letzten Wochen?
Ja, ich habe noch einen Klassiker geschaut, den ich auch sehr weiterempfehlen kann. Der heißt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Fear or Loathing in Las Vegas.
Ja,
habe ich schon gehört, aber noch nie geschaut.
Du hast ihn gesehen, Felix?
Ich habe den mal geschaut, das ist schon echt lange her. Das wahrscheinlich müsste man den auch nochmal auffrischen.
Ja.
Das ist so eine total abgespacete Drogenstory, glaube ich.
Genau, also der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, 1998 kam der raus. In der Hauptrolle Johnny Depp als Schriftsteller, der mit seinem, naja, im Film heißt es immer Anwalt, aber es ist so ein bisschen sein Manager und der regelt so alles um ihn rundherum, fahren zusammen nach Las Vegas, weil er dort eine Story schreiben möchte über ein Motorradrennen in der Wüste. Und begleitet wird es aber eigentlich dadurch, dass die beiden auf einem, also wirklich sehr, sehr exzessiven Drogentrip die ganze Zeit sind. Und es ist wirklich, es ist ein sehr spannender Film und es ist auch die Darstellung ist sehr interessant, wie sie das wahrnehmen und wie auch die Drogen sich auswirken. Ja, da ging gerade mein Siri an. Sehr gut. Ja, sehr spannend, aber tut auch sehr weh. Also die beiden stehen wirklich beide am Abgrund und es gibt viele Szenen, wo sie sich streiten und wo es auch einfach sehr unangenehm wird für den Zuschauer. Aber ich finde, es macht es wiederum... Der Film ist sehr interessant, weil Johnny Depp seine Rolle sehr gut spielt, als Schriftsteller auch wirklich so eine tiefere Ebene auch noch reinbringt. Also es ist jetzt irgendwie kein dummer Kifferfilm oder so, sondern es ist wirklich auch interessante Charaktere, die da gezeigt werden. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, ob der nur... Ich vermute schon, dass er recht groß war, als er rauskam. Ich glaube, in unserer Generation geht er tatsächlich ein bisschen unter.
Ja, ich finde es auch krass, dass man jetzt so von 1998 spricht und sagt, es ist schon ein etwas älterer Film. Ich schaue mir halt am liebsten Filme aus den 90ern eigentlich an. Ich finde, das ist das beste Jahrzehnt dafür. Und ich finde, man merkt auch gar nicht mehr so einen krassen Unterschied zu den Filmen von heute. Oft sind die ja noch so ein bisschen polished hinterher. Und so ein Forrest Gump irgendwie von 1994 oder so, ich finde, der passt auch noch zu den heutigen Standards perfekt. Ja. Deswegen, so 1998 habe ich jetzt meist nicht das Gefühl, dass es so ein alter Film ist. Und deswegen kann man den meiner Meinung nach auch noch Leuten vorführen, die gar nicht so filminteressiert sind, ohne dass die sich wundern müssen, dass sie hier jetzt was in Schwarz-Weiß oder so angucken, sozusagen. Ne?
Ja, ich habe den auch. Ich habe den auf Blu-ray zu Hause und habe den halt auch auf Blu-ray geschaut. Und da sieht man jetzt nicht unbedingt, dass der 22 Jahre alt ist.
Nee, er ist auch zu der Zeit los, finde ich. Und
also, der lebt ja auch sehr viel von seinen Farben.
Ja.
Das habe ich mir schon fast gedacht, als ich das so gehört habe, dass der vielleicht einen auch noch so ganz gut in die Trance mit reinzieht.
Ja,
gerade
voll.
Wenn man den schön in einem abgedunkelten Raum schaut, auf einem großen Bildschirm und sich da gut drauf einlässt.
Ja, also fürs Handy in der Bahn ist es vielleicht eher nichts tatsächlich, weil dann ist es, glaube ich, einfach nur sehr wirr.
Ja.
Aber im richtigen Setting wirklich richtig krass. Aber ich glaube, dass man tatsächlich auch recht open-minded sein muss für den Film.
Das ist halt so ganz anders als jetzt die beiden Filme, zum Beispiel ich geschaut habe. Das ist eben nicht so ein Film, den man mal so nebenbei schaut,
nee,
so für die sanfte Kost, sondern es ist genau eher das Gegenteil. Ja. Aber sehr gut, dass wir auch da verschiedene Empfehlungen rausgeben können.
Aber ich habe letztens zum Beispiel einen Film gesehen, Das Leben des David Gale. Der möchte gerne so ein Film sein, auf den man sich komplett einlässt und den man strikt verfolgt. Ich finde aber, es ist ein totaler Scheißfilm gewesen.
Das sagt mir leider gar nichts.
Es ist ein Film mit Kevin Spacey von 2003. Sieht aber echt nicht nach 2003 aus, sondern noch älter und also sieht wirklich schlimm aus. Von eigentlich einem guten Regisseur, von Alan Parker, der hat... Es war einer seiner letzten Filme, der hat davor noch so Sachen wie Mississippi Burning gemacht oder Midnight Express, also wirklich Klassiker. Genau, wie gesagt, mit Kevin Spacey und Kate Winslet eigentlich auch gut besetzt. Ich finde die überzeugen in dem Film aber beide überhaupt nicht. Und ja, es geht eigentlich um David Gale, wie der Titel schon sagt. Der ist ein Uni-Professor und Aktivist gegen die Todesstrafe, der jetzt wundersamerweise im Todestrakt sitzt. Und ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber man erahnt den Plot von Anfang an. Also nach 10 Minuten wusste ich eigentlich, wie der Film ausgehen wird. Habe ihn aber trotzdem zu Ende geguckt, knapp 2 Stunden lang, was viel zu lang ist. Und dann nur darauf gewartet, dass jetzt endlich dieser Plot kommt, von dem ich weiß, dass er passieren wird, um mich dann drüber aufzuregen.
Aber bist du dann so hartnäckig, dass du den trotzdem noch zu Ende schaust, auch wenn du schon entschieden hast, also, eigentlich, das ist so...
Ich wollte halt wissen, ob es wirklich so ist, wie ich denke. Und obwohl es so obvious war, ich hätte auch ans Ende springen können, dann hätte ich es auch gewusst. Ja, und dieser Film, der versucht halt irgendwie so eine intellektuelle Kritik an der Todesstrafe zu üben, was auch eine gute Idee ist, aber er schafft es halt überhaupt nicht. Also es ist wirklich alles total platt und so pseudo-intellektuell. Also den würde ich wirklich überhaupt nicht empfehlen, den zu schauen.
Okay.
Aber gibt's auf jeden Fall auf Netflix, ne?
Aber seid ihr generell so, was Filme angeht, dass ihr Filme auf Teufel komm raus zu Ende schaut oder wenn ihr nach einer Zeit merkt, nee, der ist jetzt gar nichts für mich, dass ihr das abbrecht? Weil ich bin zum Beispiel so, ich gucke Filme dann auch meistens zu Ende, weil ich mir denke, vielleicht ist es ja jetzt nur gerade so und vielleicht bessert sich der Film ja. Und jeder Film hat eigentlich irgendwie so seine Berechtigung, dass man ihn halt wenigstens zu Ende schaut, bevor man irgendwie drüber urteilt. Aber wie ist das dann bei euch so?
Ja.
Also bei mir ist das ganz natürlich, mein Körper entscheidet darüber, denn meistens, wenn ein Film Längen hat, schlafe ich einfach ein. Und dann verpasse ich entweder den restlichen Film oder ich mache ihn halt dann gezwungenermaßen aus, weil ich schlafen will. Aber ich versuche, also ich schaue die Filme eigentlich auch bis zum Ende. Es ist halt dann nur ja, der Schlaf, der dann dazwischen kommt.
Also im Kino schaue ich immer zu Ende. Ich bin noch nie aus dem Kino rausgegangen.
Selbst im Kino schlafe ich ein.
Das ist mir auch noch nicht passiert. Doch. Ich bin einfach zu laut und zu hell dafür. Ach. Nee, aber im Kino bin ich noch nie rausgegangen. Zu Hause schalte ich dann ab und zu schon ab, wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe. Bei dem Film jetzt war es wirklich nur so, dass ich mich irgendwie so sehr geärgert habe. Da habe ich mich reingesteigert über diesen Film und ihn deswegen dann zu Ende geguckt.
Mhm. Habt ihr Captain Phillips gesehen? Der ist jetzt ja auch gerade neu auf Netflix.
Ja, den habe ich jetzt nicht mehr geguckt, aber ich habe den damals schon mal gesehen und fand ihn super gut damals.
Ich habe den auch schon mal geschaut. Ich weiß gar nicht, wo. Er ist sehr kurz auf Netflix, richtig?
Ja.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo ich ihn geschaut habe. Ich glaube sogar auf Blu-ray. Ja.
Sorry.
Nee, du wolltest was sagen.
Da war ich am Ende so, dass da zieht sich diese Endsequenz irgendwie über eine Dreiviertelstunde. Ja, und da dachte ich am Ende so, oh, jetzt ich weiß doch eigentlich, wie es ausgeht. So.
Aber das liegt ja so ein bisschen daran, dass es halt in Echtzeit gefilmt ist. Und ich glaube, das vermittelt einem auch ganz gut das Gefühl der Personen, die halt wirklich mit an Bord das war ja am Ende, glaube ich, ein Rettungsboot sind. Und deswegen fand ich das eigentlich gut. Also,
so habe ich es noch gar nicht gesehen.
Hatte auf jeden Fall seine Längen, der Film, das stimmt schon. Aber ich glaube, das ist halt auch zu einem gewissen Grad gewollt. Und deswegen fand ich es eigentlich nicht schlecht.
Ja, stimmt. Ja, habe ich so noch nie gesehen. Ist man auch irgendwie nicht gewohnt heutzutage, dass dieses Mittel so genutzt wird.
Ja, stimmt.
Einfach weil die meisten Filme dann zu lang wären für die Zuschauer.
Und weil jede Minute ja auch sehr viel Geld kostet beim Film. Also das ist ja echt Preise, wo natürlich jeder Film am liebsten eigentlich jede Minute voll mit Action ballern möchte und eher nicht so diese Zeit so in den Mittelpunkt stellt, weil es ja schon echt teuer ist.
Aber der Film hat ja wirklich am Anfang auch Action mit drin und dann wird er halt irgendwann ab der Hälfte oder so zu einem Kammerspiel wirklich.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch normal, wenn es da ein paar Längen gibt. Jetzt bei einem anderen Kammerspiel hier mit Christoph Waltz, ist es nicht so gewesen mit Christoph Waltz und Kate Winslet. Der Gott ist gemetzelt hieß er, weil der Film dann sehr kurz war. Der war dann nur 80 Minuten. Da haben sie es dann vermieden, weil es auch eigentlich ein Theaterstück ist. Aber ich finde, bei Captain Phillips tut es ihm wirklich keinen Abbruch.
Ja. Ja.
Okay. Ich glaube, damit sind wir so ziemlich durch die Filme, die wir zuletzt gesehen haben.
Ja.
Wir wollen ja später noch über Tenet sprechen, das kann ich jetzt ja vielleicht schon mal vorwegnehmen. Bevor wir damit aber loslegen, haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen in den letzten Tagen die News verfolgt. Und da gibt es, glaube ich, so ein bisschen Redebedarf, auch wenn zurzeit nicht ganz so viel passiert, aber es gibt auch Ankündigungen für die Zukunft. Ich habe zum Beispiel jetzt gestern mir nochmal Tenet angeguckt und davor den Trailer für Dune gesehen. Der basiert wohl auf einem Buch, ist jetzt mit Timothy Chalamet in der Hauptrolle als König oder als Prinz, was so ähnlich ist wie bei The King, fand ich. Die Rolle scheint der auf jeden Fall ein bisschen zu ähneln, ist zwar eher Fantasy-mäßig, aber an sich gibt es auf jeden Fall Überschneidungen. Und ich war von dem Trailer wirklich geflasht. Ich ja. finde, das sieht fantastisch aus, ist hochkarätig besetzt und da habe ich richtig Bock drauf. Ich weiß nur nicht, wann er rauskommt. Das wurde da, glaube ich, noch nicht angekündigt und das finde ich schade.
Ich dachte, es ist Dezember. Aber
okay, es kann sein.
Also, ja gut, das ist ja heutzutage ähnlich in Stein gemeißelt, ob es jetzt tatsächlich so ist. Aber an sich, ja, ich habe den Trailer auch gesehen. Ich habe ihn sehr genossen, auch nochmal wieder eine neue Science-Fiction-Richtung zu haben irgendwie. Ja. Oder einen neuen Science-Fiction-Film, der jetzt nicht schon in einem Universum spielt, was es schon auf einer Leinwand gibt. Klar, es ist ein Remake. Aber,
genau, aber es gibt halt auch mehrere Bücher dazu. Und je nachdem, wie sie das machen, kann ein eigenes Universum auf jeden Fall daraus geschaffen werden. Wovon ich auch ausgehen würde, ehrlich gesagt, bei dem Budget, das sie da jetzt reinhauen scheinbar.
Dieser riesen Sandwurm.
Ja, das sieht fantastisch aus.
Ah, das sah herrlich aus.
Ja. Da habe ich mal einen Fakt gelesen. Ich glaube, dass der Regisseur hat da, glaube ich, über ein Jahr lang allein an diesem Wurm gearbeitet.
Der ist von Denis Villeneuve, der Film, ne?
Genau.
Ja,
ich glaube, der hatte heute oder gestern Geburtstag. Ich hatte was auf Instagram gesehen. Ich glaub, gestern hatte er Geburtstag.
Dann passt das doch.
Ja. Zum Glückwunsch, 59 Jahre ist er geworden.
Und hat halt echt fantastische Filme gemacht bisher, ne? Muss man wirklich sagen.
Ja, wann er dann am Ende rauskommt, hoffentlich Dezember. Wir werden sehen. Ist ja, ja.
Wie wir auch an der nächsten News auch noch sehen werden, ist das ja nicht in Stein gemeißelt, weil James Bond wird jetzt in den April 2021 gelegt.
Ja, das ist krass.
Ich muss auch sagen, ich bin da wirklich ein bisschen sauer auf die Brokkoli-Familie.
Brokkoli.
Ja. 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 Wird ja nicht nur deren Entscheidung gewesen, sondern wahrscheinlich auch von MGM. Die machen ja, glaube ich, immer noch James Bond. Ich finde es ein bisschen unloyal, ehrlich gesagt. Den Kinos gegenüber, den Betreibern der Kinos gegenüber. Die Zuschauer sind da, glaube ich, erstmal egal. Die können meinetwegen auch noch warten.
Wir werden ihn halt trotzdem gucken.
Genau, egal, wir werden ihn auf jeden Fall gucken. Aber auch anderen Filmen gegenüber und Filmemachern zum Beispiel gegenüber finde ich es nicht loyal, weil dann geht jemand für James Bond ins Kino, sieht den Trailer von einem anderen Film und geht vielleicht nochmal rein. Und diese Gelegenheit kriegen die jetzt halt nicht. Oder also es ist für den ganzen Markt eigentlich nicht so schön, finde ich, noch so weit zu verschieben.
Ja.
Vor allem ist es dann mittlerweile, glaube ich, über ein Jahr. Der Film sollte ursprünglich mal im April oder März diesen Jahres rauskommen.
Vor allem, es war ja auch schon durch andere Begebenheiten, auch beim Dreh war es ja sowieso schon der längste Zeitraum zwischen zwei James-Bond-Filmen, den es jemals seit es James-Bond-Filme gibt, gab. Und dann da jetzt auch noch die Corona. Dass Corona war, dafür kann natürlich niemand was, aber dass man jetzt nicht einfach sagt, okay, es ist jetzt endlich halt auch Zeit, den rauszubringen. Und selbst April ist ja dann auch noch nicht. Wer weiß, was im April ist. Also es kann ja sein, dass es noch mal ein halbes Jahr nach hinten. Und immer dieser, ich bin ja echt ein großer James-Bond-Film und ich habe jeden James-Bond-Film wahrscheinlich schon viermal geguckt. Und es ist einfach auch so immer so dann so eine kleine Enttäuschung, als ich es gestern gelesen habe, dann war ich halt auch schon wieder so, war ich so, nee, ist jetzt echt nicht geil. Also es ist halt auch wirklich, was du sagst, James Bond hat ja schon echt eine große Fanbase und dass man das jetzt nicht einfach mal ja einfach durchzieht und ihn rausbringt, allein schon für seine loyalen Fans, ja.
Nein, ich finde also gerade hier in Deutschland, ich meine, man kann das mit den Starts natürlich dann auch je nach geografischer Lage vielleicht unterschiedlich machen. In Deutschland haben wir, glaube ich, die Lage zurzeit noch, dass man einen Kinofilm rausbringen kann. Ich finde die Gegebenheiten, wie es in den Kinos gemacht wird, eigentlich gut. Der Abstand ist auf jeden Fall immer gut geregelt. Ja. Wenn alle so ein bisschen selbst auf sich aufpassen und sich dann nicht über den Haufen rennen, ist es, glaube ich, okay. und dann kann auch ein James Bond über einen längeren Zeitraum, den er dann wahrscheinlich laufen wird, das sieht man jetzt ja auch bei Tenet, ein okayes Einspielergebnis mal kriegen.
Ja.
Und wenn die sich alle im April, wenn dann irgendwann die Kinos normal wieder geöffnet sein sollten, falls es im April passiert, sich die Filme gegenseitig über den Haufen laufen, weil einfach so viel mittlerweile dann angestaut ist, dann verdienen sie auch kein Geld. Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum sie immer weiter nach hinten schieben.
Ja, ja, mir geht es genauso. Ich finde es irgendwie, es ist halt so, tut so weh, dass halt die Kinos brauchen diese großen Titel,
ja,
um die Besucherzahlen zu haben, dass sich das Geschäft halt lohnt. Und die anderen Verleiher natürlich auch. Ich meine, ich kann es ja sagen, ich arbeite in einem Verleih und das ist halt, im Grunde verheizt man gerade die kleineren Filme, weil einfach das Publikum da noch nicht mobilisierbar ist.
Ja.
Und das fehlt halt irgendwie, da fehlen halt dann die großen Titel, die dann da mitziehen können und die auch dann natürlich einen großen Teil der Werbung ausmachen, Trailer-Show und sonstiges. Ja, finde ich sehr traurig. Ich finde auch das mit Disney Plus, wie die vorgehen, finde ich eigentlich, ja.
Verstehe ich, was du meinst.
Finde ich nicht gut.
Nee.
Mit dem.
Ja, mit diesem Pay-Per-View ist es dann.
Genau. Ein
Pay-Per-View-System. Filme kosten dann, also man ist Disney Plus-Kunde und Filme kosten dann auf der Plattform, innerhalb der Plattform, glaube ich, nochmal 25 Euro so um den Dreh. Das ist ungefähr das, was man dann zu zweit oder zu dritt für die Kinokarten ausgeben würde. Vom Preisverhältnis finde ich das in Ordnung. Aber an sich ist es halt auch wirklich wieder nur in die eigene Tasche gewirtschaftet und
Disney sieht nur sich selber.
Genau, das große Ganze wird da einfach nicht mehr beachtet. Also die Kinobetreiber und so, die bleiben dann halt auf der Strecke.
Ja. Wie man auch schon gesehen hat an manchen Kinos in Berlin.
Ja, leider.
Was total schade ist.
Ja, das Kolosseum hat schon zu. Ich glaube, die York-Kinos leiden stark. Die Gruppe ist halt nicht so groß wie UCI-Kinos. Ich hoffe nicht, dass wir dann irgendwann nur noch auf so großen Konzernen sitzen bleiben, bei denen das Programm halt nicht so vielfältig ist, wie in kleineren Programmkinos.
Ja, genau. Ich war ja auch seit die Kinos wieder offen sind, war ich relativ oft im Kino, aber es ist halt auch dann echt nicht viele, die noch mit mir im Kino sind. Und ich habe ja auch eine Abo-Karte. Also ich bezahle jetzt nicht für jeden Film extra, sondern ich bezahle einen Betrag im Monat. Und davon können die Kinos halt dann auch nicht leben, weil ich bezahle diesen einen Betrag und wie viel ich da jetzt ins Kino gehe, macht dann keinen Unterschied. Und es ist wahrscheinlich viel so, vor allem bei den New York Kinos, dass da jetzt gerade nur Leute hingehen, die dadurch keine Extrakosten haben.
Ja, ich glaube, die Gelegenheitszuschauer sind weniger.
Ja.
Und da würde ja natürlich so ein Film wie James Bond natürlich echt was ändern.
Mhm.
Aber das haben die jetzt ja einen Riegel vorgeschoben.
Na, mal schauen, wie es im April dann weitergeht.
Yep.
Ja.
Was ist noch passiert?
Es kommt demnächst ein Netflix-Film ins Kino, wie ich vorhin schon angekündigt hatte. Der wird aber nicht so viel laufen. Es ist hier The Trial of the Chicago 7. Ein Spielfilm. Ich erwarte, dass der so ähnlich ist wie diese vierteilige Netflix-Serie, die sie gemacht haben. Helfen wir kurz auf die Sprünge.
When They See Us?
Genau, When They See Us.
Ah,
ja.
Okay.
Es geht nämlich um sieben Jungs und ich weiß gar nicht, auch Frauen aus Chicago, die 1968 auf einer dieser Flower Power-Demos festgenommen wurden. Und es geht auch um den Prozess. Und den bringen sie jetzt in die Kinos, aber nur in ausgewählte Kinos, in ausgewählten Städten. Und ich würde behaupten, das ist, um den Film wirklich ins Oscar-Rennen reinzubringen. Du musst eine gewisse Anzahl an Vorstellungen haben, du musst den in bestimmten Städten zeigen, über einen gewissen Zeitraum, um überhaupt im Oscar-Rennen teilnehmen zu können. Das haben wir bei Marriage Story gesehen und bei Irishman, der war auch immer kurz im Kino. Genau, dann kann man sich den dort anschauen. Werde ich vielleicht sogar machen, weil ich finde, im Kino wirkt ein Film einfach nochmal anders. Und ab dem 16.10. kommt der dann auch schon auf Netflix.
Ja, wahrscheinlich dann ein sehr kurzes Auswertungsfenster, ne? 2 Wochen.
Genau, ich glaube, da geht es Netflix auch gar nicht so sehr
darum,
das Geld damit zu verdienen, sondern wirklich ins Oscar-Rennen zu kommen, weil das der Plattform an sich, glaube ich, auch gut tut, wenn man da mal Nominierungen und Preise hat.
Dann auf jeden Fall schon mal einen Film, der ins Oscar-Rennen damit gehen wird, auch wenn er noch nicht released ist. Richtig. Sehr spannend.
Weil der hat einen relativ guten Cast, der Film, richtig?
Ja, der ist super krass besetzt. mit Eddie Redmayne, der Darsteller von diesem Harry Potter Spin-off. Joseph Gordon-Levitt ist dabei. Und Sacha Baron Cohen ist auch mit dabei.
Borat.
Genau,
wo ein neuer Borat
angekündigt wurde.
Aber der kann ja auch anders. Also
der kann super gut anders.
Also sieht man schon, also ich finde, man sieht im Trailer schon, dass er echt anders kann.
Ja, das hat man, finde ich, auch bei Les Miserables gesehen. Wo er so ein, ist zwar auch eine ziemlich exzentrische Rolle in dem Fall gewesen, aber ich finde, er kann auch gut spielen. Ja.
Aber also Borat waren auf jeden Fall die News der Woche für mich. Ja. Also mit Abstand, darauf freue ich mich dermaßen doll.
Und der Film soll ja scheinbar sogar noch ins Präsidentschaftsrennen eingreifen. Also der soll noch vor der Wahl kommen, so wie ich es verstanden habe, soll so ein bisschen die Republikaner hops nehmen.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie er das schafft und ob er es schafft, den Leuten den Spiegel vorzusetzen und dadurch vielleicht sogar ein paar Stimmen für die Demokraten zu gewinnen.
Ja, ich habe den Film geliebt. Ich habe den bestimmt 4, 5, 6 Mal geschaut.
Ja.
Ja, die Fortsetzung bei Amazon Prime, richtig?
Ja, das weiß ich gar nicht, ob er direkt auf den Streaming kommt oder ins Kino.
Doch, der ist mit Amazon Prime.
Ich dachte,
der
wäre bei Amazon Prime.
Ja.
Ja, bin ich sehr gespannt drauf.
Ich muss ein Geständnis machen. Ich habe Borat noch nie komplett geschaut.
Okay.
Okay, also das ist jetzt hier.
Ich glaube, du musst jetzt das Studio verlassen.
Ja, genau, okay. Dann mal den Kino-Podcast. Ja.
Ich habe ihn immer so mal so ein bisschen geschaut, aber nie so von Anfang bis Ende ganz bewusst.
Trifft er denn deinen Humor? Oder?
Eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, warum das nie dazu gekommen ist.
Ja, aber jeder hat so Filme, glaube ich. Ne?
Ja, so ich weiß nicht, warum ich die noch nicht geschaut habe. Und irgendwie, wenn ich dann drüber nachdenke, warum ich sie nicht geschaut habe, dann nehme ich mir auch mal vor, sie zu schauen. Weil ich glaube, dieses Zwanghafte, ich muss den noch schauen, weil man den schauen muss, hält mich dann eher davon ab. Und dann gucke ich halt doch lieber den neuesten Netflix-Film.
Ja.
Bei mir hängt es auch, ehrlich gesagt, mittlerweile oft davon ab, ob ein Film kostenlos zur Verfügung steht. Beziehungsweise innerhalb meines Abos bei Amazon Prime oder Netflix oder wo auch immer man sich anmeldet, dort kostenlos zur Verfügung steht. Ich gebe mittlerweile nicht mehr so viel Geld aus, um einen Film zu schauen. Und bei Borat weiß ich ehrlich gesagt nicht mal, ob der dann jetzt auf irgendeiner Streaming-Plattform zurzeit...
der alte Film?
Der alte,
ja. Ah, na gut. Ja, das weiß ich auch nicht.
Werde ich auf jeden Fall heute Abend mal gucken, ob man den jetzt irgendwo schauen kann.
Ja.
Und dann werde ich das auf jeden Fall bald nachholen und vielleicht können wir in der nächsten Folge sagen, dass ich da einen Haken rangemacht habe.
Sehr gut.
Okay. Cool.
Habt ihr sonst noch irgendwie was, das euch in letzter Zeit aufgefallen ist? Nichts dabei?
Nee.
Ich habe noch den Trailer von Jim Knopf gesehen, jetzt öfter schon.
Startet ja schon diese Woche.
Genau,
ja.
Ich glaube, der ist sogar schon gestartet.
Ja, also letzten Donnerstag.
Genau. Und ich werde mir auf jeden Fall im Kino angucken.
Ja, ich auch.
Ich bin zwar nicht die Zielgruppe, aber ich war damals großer Jim Knopf-Fan. Den ersten Teil habe ich auch leider nicht gesehen. Das muss ich unbedingt noch nachholen.
Oh, wirklich nicht?
Nee, leider nicht. Aber nee, der soll auch sehr gut sein.
Ja, total.
Und ich finde, der Trailer für den neuen Film jetzt kann mit Hollywood-Produktionen mithalten. Das CGI, was dort verwendet wird, ist wirklich fantastisch. Ist ja auch der teuerste deutsche Film aller Zeiten scheinbar.
Ich glaube, der erste Teil war der teuerste.
Oder
ich weiß
so
jetzt nicht, ob der zweite teurer war, aber der erste war zu dem Zeitpunkt der teuerste deutsche Film.
Und ich meine, die Wilde 13 wird komplett alle 13 Mann von Rick Kavanian gespielt.
Geil, oder?
Also was gibt's Besseres?
Ja.
Und die Bully-Parade ist komplett mit dabei. Bully Herbig spielt auch mit, der synchronisiert wohl irgendeinen Halbdrachen.
Genau.
Und Christian Tramitz spielt auch sogar mit. Was will man mehr an Cameos, ganz ehrlich?
Also ich bin auch super gespannt auf den Film, weil ich den ersten Teil im Kino geschaut habe, obwohl ich da auch schon nicht mehr Zielgruppe war und den dann geliebt habe. Und das ging mir beim ersten auch schon so. Absolut Hollywood-Niveau.
Ja.
Was schön ist zu sehen, dass es Deutschland dann doch kann.
Finde ich auch.
Und ein ganz toller Film. Mal schauen, wo ich mir den dann anschaue.
Das ist halt, ich habe zwar vorhin ein wenig gegen die großen Kinokonzerne wie UCI und so gehatet, aber ich glaube, das ist ein Film, den kann man sich dann doch schon in einem großen Saal gerne geben. Ne? Ja.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch echt Lust. Ich habe den ersten Film auch geguckt mit meiner Freundin zusammen, weil die arbeitet für das Plattenlabel, was den Soundtrack gemacht hat. Deshalb haben wir da Freikarten bekommen. Und ich glaube aber auch ohne diese Freikarten hätte ich mir den angeschaut und würde mich jetzt, glaube ich, auch ärgern, wenn ich es nicht getan hätte, weil der Trailer zum zweiten Teil, den habe ich auch dann zum ersten Mal im Kino gesehen Und da war auch schon, ich habe den gesehen und war so, ja, den muss ich auf jeden Fall gucken. Weil, ja, ich war früher auch ein riesen Jim Knopf-Fan.
Wollte gerade fragen, habt ihr die Zeichentrickserie gesehen von Kika?
Ja, genau. Ja, und halt auch die mit den Handpuppen, ne?
Augsburger
Puppenkiste. Oder nicht mit den Handpuppen, sondern genau, mit den, wie nennen sie sich denn noch? Marionetten.
Das sind ja Handpuppen eigentlich.
Na, Handpuppen steckst du, glaube ich, deine Hand rein und spielst damit. Das ist so Fußballtheatermäßig.
Ich glaube, alle wissen, was wir meinen.
Ja, genau.
Echt? Ich wusste gar nicht, dass das auch Augsburger Puppenkiste ist.
Irgendwie. Es war mit dabei, wie mit Urmel aus dem Eis zum Beispiel auch.
Ah ja, Urmel aus dem Eis, stimmt.
Ja, das war auch Teil davon.
Ach, herrlich.
Ja, gute alte Zeit auf jeden Fall.
Ja.
Okay. Wollen wir dann zum, wir haben jetzt schon wirklich lange gequatscht, aber wollen wir dann zum großen Thema der heutigen Folge kommen? Und zwar zu Tenet. Der Film ist jetzt schon lange raus.
Oder wie ich sagen würde, T-Net.
T-Net. Klingt für mich wie ein Anbieter der Telekom.
Ja. So ein billig Telefonanbieter.
Ja, genau.
T-Net. Oder ja, wie ein Online-Store für Tee. Also
T.net. Ja, finde ich auch gut.
Ja, würde auch gehen.
Ist gesichert jetzt auch, ne, wenn die Folge rauskommt. Die Marke haben wir uns gesichert. Genau, der Film ist schon einige Wochen raus. Ich denke, es ist aber trotzdem immer noch das beherrschende Thema in der Branche oder auch unter Kinofreunden. Ich habe ihn vor einigen Wochen, als er rauskam, in der Originalfassung auf Englisch gesehen und mir jetzt gestern nochmal auf Deutsch angeguckt. Hat dem Ganzen auf jeden Fall gut getan. Ohne Untertitel habe ich beim ersten Mal wirklich kaum was verstanden. Ich habe die Story ganz grob mitbekommen. Auf Deutsch war es dann auf jeden Fall noch mal besser. Ich finde die Synchro auch nicht schlecht. Ich fand, die war gut gemacht. Selbst der russische Akzent vom Bösewicht war gut. Ja, wie fandet ihr den Film?
Ich wollte gerade fragen, ihr habt den in OMU oder in OV geschaut?
Wir haben ihn in OV geschaut.
Man muss ja dazu sagen, wir haben ihn in OV geschaut, weil er in 70 mm war.
Ah, okay.
Also,
aber Leute, können wir mal über 70 mm sprechen? Ich habe, also ganz ehrlich, ich habe keinen Unterschied gesehen. Tut mir leid. Ich weiß, dass der Projektor ein anderer ist und so, dass es dann auch nicht digital läuft, sondern analog. Aber ich habe keinen Unterschied, ehrlich gesagt, auf der Leinwand gesehen.
Ja, also mir ging es ähnlich. Aber ich bin da auch nicht so der absolute Fan
ich
von...
Ich bin auch nicht so der Technik-Guru.
Ist, glaube ich, auch eher dann das Marketing-Ding. Und dass du halt nochmal andere Ticketpreise fordern kannst und dann...
Ich meine, Christopher Nolan bringt ja jeden Film auf 70 mm raus. Ja. Ist ja ähnlich wie Tarantino. So diese ganz großen Herren der Filmemacher machen das halt so. Aber ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden. Ich glaube auch, in Zukunft... werde ich es mir nicht mehr in 70 mm anschauen und den Aufschlag dafür zahlen.
Nee, also ich habe ihn ja auch, wir haben ihn zusammen das erste Mal geschaut und eben in 70 mm im Delphi Filmpalast, was natürlich auch eine schöne Spielstätte ist und auch die Leinwand ist echt beeindruckend. Und danach habe ich ihn im Kino International geschaut, in Mitte. Und ich muss echt sagen, da ist die Leinwand auch relativ groß und ich habe auch keinen großen Unterschied gemerkt. Also ich habe ja noch beim zweiten Mal auch dann mit Untertiteln und was Johannes schon meinte, da versteht man echt eine Menge mehr, was wahrscheinlich in Deutschland nochmal ein Stück mehr ist als mit Untertiteln.
Es liegt aber auch an den Masken, habe ich gehört. Also ich habe ihn auch nur, ich habe ihn nur auf Deutsch geschaut, aber dass man vor allem, wenn die ganze Masken auf hat, man ist in UV wohl als nicht... Muttersprache Englisch.
Es ist unverständlicher. Es ist durch die Masken auf jeden Fall unverständlicher. Sie tragen ja nicht nur diese Sauerstoffmasken, sondern teilweise ja auch so Militärhelme mit irgendwelchen Maskerade. Und da wird es super schwierig. Oder es gibt auch die Szene, wo sie auf diesem Katamaran fahren. Mhm. Da ist es in der deutschen Synchro auch einfach viel verständlicher. Die Hintergrundgeräusche sind da einfach nicht so krass. Aber wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, worum es bei dem Film überhaupt geht. Vielleicht wollen wir das nochmal für diejenigen machen, die nicht so drin sind und den Film vielleicht noch nicht gesehen haben. Ich würde das als Agentenstory bezeichnen.
Ja.
Es ist eine Agentenstory von einem amerikanischen CIA-Mitarbeiter, er ist der Protagonist. Er heißt auch so in dem Film, der Antagonist, der Bösewicht ist quasi ein russischer Superreicher, der es geschafft hat, warum auch immer, das ist, finde ich, sehr schwer zu erklären, die Zeit zu invertieren, beziehungsweise Gegenstände zu invertieren. Das heißt, diese Gegenstände können rückwärts in der Zeit reisen. korrigiert mich, wenn ich da falsch liege.
Ich frage mich nur, ob du jetzt gerade schon zu viel spoilerst, tatsächlich.
Das glaube ich nicht.
Müssen wir jetzt einen Spoiler-Alert an der Stelle setzen?
Ich glaube, das ist echt, also darum geht es ja wirklich am Anfang schon. Also das ist ja, ja mit die Eingangsszene fast schon. Also kurz nach der Eingangsszene geht es eigentlich damit los.
Das ja, die Wissenschaftlerin erklärt das ja auch relativ genau, gut mit den Gegenständen.
Am Anfang wird erklärt schon, was diese Inversion ist oder Invertierung ist.
Und warum das alles zustande kommt, das ist ja dann irgendwie der Film.
Genau.
Wie diese Invertierung und alles, was damit zusammenhängt, eben den Dritten Weltkrieg auslösen könnte. Weil das ist ja sein großer Auftrag ist ja eigentlich,
die Welt zu retten.
Den Dritten Weltkrieg und damit auch wahrscheinlich den Weltuntergang halt zu verhindern.
Richtig. Genau. Und diese Bedrohung des Dritten Weltkriegs ist diesmal nicht atomar, sondern temporal. Sozusagen. Mhm. Also es ist, die Zeit wird dann quasi verwendet, um die Welt unter Druck zu setzen, sozusagen. Diese Invertierung, wie gesagt, die Gegenstände können rückwärts in der Zeit reisen, das kann man für sich verwenden. Ich habe ehrlich, also um jetzt quasi aus dem Spoilerbereich irgendwie rauszukommen, aber ich habe nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, was es denn damit dann auf sich hat. Wofür kann ich denn eine invertierte Kugel zum Beispiel verwenden? Wie soll ich denn damit jemand abschießen? Das habe ich einfach nicht verstanden. Oder mit einer invertierten Explosion, wie soll ich denn damit jemanden töten? Deswegen verstehe ich die Macht dieser Erfindung nicht verstanden.
Das ist ja genau das, dass es rückwärts ist. Du kannst eben das, was passiert ist, wieder rückgängig machen. Und damit eben den, der vielleicht mit einer invertierten Kugel erschossen wurde, nicht mehr erschossen. Also du kannst ihn wieder...
Erschossen haben.
Genau. Das ist, ja, es ist ein bisschen... Das ist auf jeden Fall nicht so... Ich finde, Michael Caine spielt in dem Film mit, hat eine kleine Rolle, wie halt in jedem Christopher Nolan Film. Mhm. Und der meint, ist auch relativ am Anfang, meint er zu dem Protagonist... dass er es nicht probieren muss zu verstehen. Also er muss nicht verstehen, warum es alles so ist. Und das.
Aber ich finde, das ist echt ein easy way out für Nolan und den versucht dem Zuschauer zu geben. Wo ich dann das Gefühl habe, okay, er hat es selber vielleicht nicht ganz verstanden und sagt auch dem Zuschauer, hey, komm, scheiß drauf.
Ja, guck's dir an, mach dir keine Gedanken drüber. Genau. Natürlich machst du dir Gedanken drüber.
Ja, klar. Das war, weil man es bei jedem seiner Filme macht.
Als wir beim ersten Mal im Kino waren und wir kamen raus und dann war vor der Tür ganz viele Menschengruppen, die probiert haben, sich diesen Film zu erklären. Und das finde ich eben auch das Gute an dem Film, dass es halt, du musst dir danach echt Gedanken machen. Und ich habe mir auch echt lange darüber Gedanken gemacht und habe probiert und habe Podcasts gehört und habe YouTube-Videos geguckt, um zu probieren, zu verstehen, was ich da gerade gesehen habe. Und was auf jeden Fall bei dem Film, ich glaube, da könnt ihr mir beide zustimmen, echt hilft, ist es ihnen halt mehr als einmal zu schauen.
Ja.
Weil man da ganz anders auf Sachen achtet und vielleicht auch nochmal den Fokus so ein bisschen anders setzt. Beim ersten Mal probierst du natürlich erstmal so das große Ganze zu verstehen und beim zweiten Mal kannst du dann, oder auch beim dritten, vierten Mal, ich glaube, das wird beim zweiten Mal nicht aufhören, kannst du halt mehr ins Detail gehen und auch vielleicht mal so auf Sachen so ganz anders achten als beim ersten Mal.
Und man verrennt sich auch nicht in Sachen, die vielleicht einfach unwichtig sind.
Genau.
Das auf jeden Fall, ja.
Sondern man weiß schon, wo man ungefähr hinschauen muss, was man verfolgen muss. Und
mir sind auch oft Hinweise aufgefallen, die Nolan dann visuell zum Beispiel einfach gibt.
Ja, die Farben Rot und Blau, ganz
genau,
viel, ne?
Genau, die Farben, die sind mir vorher zum Beispiel einfach überhaupt nicht aufgefallen. Genau, dadurch kann man auch schon Sachen erahnen, die passieren werden und man versteht auch, warum sie passiert sind.
Ja.
Das ist schon ganz gut. Am Ende versteht man, kann man den Film auch tausendmal schauen und man wird nicht alles verstehen, weil gewisse Handlungen von gewissen Personen, gerade auch in dieser, es gibt am Ende eine große Schlacht sozusagen, da läuft so viel parallel, das ist, glaube ich, nicht machbar, da mitzukommen.
Ja, ging mir genauso. Ich fand den Film bis auf die finale Szene super okay eigentlich, was so das Verständnis angeht.
Ja.
Klar wird es nicht groß erklärt, was invertieren ist und was es überhaupt bringt und so, aber vor allem fand ich diese letzte Szene super verwirrend. Also einfach, ich habe da nicht durchgeblickt, was gerade passiert.
Aber ich finde, es war auch die beste Szene des Films trotzdem.
Nee.
Weil ich finde... Okay, also von der Machart und visuell her, das muss man eh dem Film lassen. Der Film sieht fantastisch aus.
Ja, darüber müssen wir eigentlich bei ihm nicht reden, ne? Nee. Das ist halt.
Außer eine Verfolgungsjagd, finde ich, da waren relativ viele Schnittfehler drin. Kann man drauf achten, kann man aber auch lassen. Ich glaube, so Autonormalverbraucher wird es jetzt nicht auffallen. Aber ich finde in der letzten Szene, in der großen Schlacht, finde ich es unfassbar, wie das da koordiniert wurde. Das funktioniert alles ohne CGI und sieht einfach richtig oldschool-mäßig nach richtig guter, cooler Action aus.
Ja, okay.
Finde ich. Unabhängig von der Story, die man dann dort an der Stelle einfach von vorne bis hinten gar nicht mehr versteht.
Hm. Ja. Meine Lieblingsszene war der Einbruch in dieses...
In Oslo, in den Freeport.
Ja.
Ja, verstehe.
Ja.
Wie er da mit seinem Espresso in der Hand...
Das fand ich fantastisch.
Das fand ich so cool, wie er da mit dem Espresso da langläuft.
Ich habe noch nie jemanden so coolen Espresso halten sehen wie ihn in dem Moment. Ja, das fand ich
auch so souverän beim Laufen. Die sind ja schon ein bisschen schneller gelaufen und er hat den da...
Ja.
Ich habe mich überhaupt gefragt, zu welchem Zeitpunkt er diesen Espresso trinken wollte, weil ich weiß gar nicht, wann er weg ist.
Das aber das ist ja eh so ein Ding. Ne? Genau das mit dem Espresso. Oder dann gibt es noch eine andere Szene, die spielt auch in Norwegen. Da laufen der Sohn von Denzel Washington, wie heißt er noch mit Vornamen? John David Washington läuft zusammen mit Robert Pattinson quer durch Oslo. Und Robert Pattinson erzählt ihm quasi stringent den Plan, der durchgeführt werden soll. Sie sind aber nach jedem Schnitt an einem komplett anderen Ort. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Dass er über 4 Stunden lang ihm entweder 10-mal das Gleiche erzählt oder sie einfach immer die ganze Zeit Pause zwischendrin machen. Sieht natürlich im Film gut aus, ergibt aber in Wahrheit überhaupt keinen Sinn.
Die hatten einfach einen wunderschönen Tag durch Oslo und spaziert.
Ja, okay. Und dann
ein bisschen Sightseeing zwischendurch und dann ging es ja um den Plan.
Und dann hat er ihm immer einen Satz gesagt und sagt, den Rest erzähle ich dir, wenn wir da hinten sind. Oder wie. Also, ne?
Ja, vielleicht ging es da kurz dann auch mal über die Sehenswürdigkeiten, die man sieht. Die haben sich halt immer so ein bisschen verquatscht.
Ja, vielleicht hatten sie auch so eine geführte Tour.
Aber dann fehlt mir einfach der Fokus auf den Weltuntergang.
Ganz war das nicht auch die Szene, wo dann auch so reingeschnitten wurde, wo sie auf einmal im Bus stehen? Sowas,
ja.
Also das war auch,
am Flughafen langlaufen, wo einfach 1 Million Menschen sind und die unterhalten sich über die geheimste Geheimoperation aller Zeiten. Aber egal, sieht halt schick aus, muss man wirklich sagen. Also das tut dem Film an sich, finde ich, keinen Abbruch. Aber macht halt nicht so viel Sinn.
Ja. Ich glaube, wir haben noch gar nicht viel darüber geredet, wer da überhaupt in dem Film mitspielt. Also für die ihn jetzt noch nicht gesehen haben oder auch keinen Trailer gesehen haben, sollten wir vielleicht mal erzählen, wer jetzt überhaupt da so da... Du hast schon erwähnt, John David Washington, der Sohn von Denzel Washington, spielt den Haupt...
Wusste ich erst gar nicht, dass er der Sohn
ist. Nee, das wusste ich auch erst nach dem Film. Ja, also ich glaube jetzt, Washington ist auch ein sehr häufiger Name in Amerika, von daher kann man da jetzt nicht drauf kommen. Der spielt den Hauptcharakter. Dann gibt es einen, ich würde mal sagen, Kompagnon.
Ja,
wahrscheinlich.
Neil heißt der.
Sidekick.
Genau. Wird gespielt von Robert Pattinson.
Ja, fand ich super überzeugend und habe jetzt immer mehr Filme in letzter Zeit von ihm gesehen, wo ich ihn wirklich gut finde.
Ja.
Und er hat es echt geschafft, dieses komische Twilight-Image von sich abzuladen.
Ja, hat er aber auch eine Weile für gebraucht, ne? Also
genau,
das ist,
aber er hat eine gute Auswahl an Filmen gehabt, finde ich. Und ich finde, der geht gerade ganz gut durch die Decke auf jeden Fall.
Sehr gutes Comeback.
Ja.
Ja,
ja, gibt es auch einen Netflix-Film. Ich bin ja irgendwie jetzt, glaube ich, zuständig für die neuen Netflix-Filme, die sie mir per E-Mail schicken. The Devil All the Time ist jetzt auch, ich glaube, seit 1,5 Wochen oder 2 Wochen auf Netflix. Und da hat er auch eine Rolle. Nicht die Hauptrolle, die wird gespielt von Tom Holland eigentlich.
Ah, der. Ja.
Hat auch mal Spider-Man gespielt.
Mhm. Nee, ich meine der Film.
Ach so, der Film, ja, genau. Ja, der ist aber auch, den habe ich auch geschaut, das habe ich jetzt vorhin nicht erwähnt, aber der ist auch sehr zu empfehlen. Den habe ich erst gestern Abend zu Ende geschaut, deshalb wollte ich den jetzt hier noch nicht aufnehmen, weil ich mir noch nicht eine große Meinung darüber gebildet habe, deshalb wollte ich da jetzt nicht.
Ja.
Aber den kann man sich auch angucken. Dann ist Robert Pattinson auch, finde ihn sehr gut in dem Film.
Dann warten wir mit dem Feedback bis zur nächsten Folge.
Ja.
Genau.
Sehr gut.
Haben wir hier schon mal einen Grund weiterzuhören, auf jeden Fall.
Ja.
Okay.
Wer noch? Wer ist noch dabei?
Es ist mit dabei Michael Caine auf jeden Fall, wie gesagt, wie in jedem Film. Dann auch der andere Schauspieler, der in jedem Film mitspielt, auch bei Dunkirk auf der... wie heißt er denn noch? Der spielt auf jeden Fall den Bösewicht, ist eigentlich Brite.
Genau, spielt aber einen Ukrainer oder Russen.
Genau, und
Kenneth Branagh,
Kenneth Bragan, glaube ich, oder so ähnlich.
Ist auch Sir.
Ja, also man muss ihn einem das ist natürlich Sir. Wichtig, wenn man Sir ist. Spielt den Russen auch im O-Ton, finde ich sehr gut. Also man merkt es nicht wirklich. Und auch in der Synchro ist die gleiche Stimme, die ihn sonst vertont. Wenn die Person jetzt nicht wirklich Russe ist, finde ich das nicht schlecht, den Dialekt so gut hinzukriegen.
Aber da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum er ihn besetzt hat. Also klar, er hat es gut gemacht, aber wie man da vorher drauf kommt, einen Briten zu nehmen für einen Russen und entweder er wusste, dass er das kann, oder es war echt ein Glücksgriff. Aber warum er dann nicht einfach einen Russen genommen hat?
Ich meine, er wird natürlich immer noch gecastet worden sein. Also sie werden sich das vorher überlegt haben irgendwie. Und es hat dann ja auch gut geklappt. Ich weiß halt nur nicht, ist das so cool, einen Briten zu nehmen, der den bösen Russen spielt? Sollte man das nicht eher einen Russen selbst machen lassen? Keine Ahnung. In dem Moment hat es dem Film auf jeden Fall keinen Abbruch getan.
Ich finde, es hat auch gar nicht, also es war jetzt nicht so die mega große Rolle, dass er jetzt Russe ist.
Nee, das stimmt. Darum das war jetzt ja nicht. Ja, ja. Es also war nicht dieses typische
Kalte Krieg-Ding. Der hätte irgendwie aus jedem Land sein können, finde ich. Es war einfach nur ein internationaler Reicher für mich.
Ja, stimmt. Und so. Wenn man den Film weiterschaut, dann weiß man auch, dass es gar nicht um Länder geht, gegen die gegeneinander kämpfen, sondern halt, wie gesagt, temporal die Vergangenheit gegen die Zukunft.
Ja.
Genau, also das ist so das meiste, was ich zu dem Film auf jeden Fall zu erzählen habe.
Kennt ihr die Harry Potter Parallelen?
Ja, von denen habe ich auch schon gehört.
Überhaupt nicht.
Ja, nee, noch nicht?
Nee, gar nicht.
Naja, also es gibt ja den, ich glaube, das ist der dritte Teil, ne? Der dritte Teil, in dem es auch um Zeitinvertieren geht, falls du dich da noch dran erinnerst.
Nee, überhaupt nicht.
Echt nicht?
Nee, da kann ich mich nicht
dran erinnern. In dem Teil hat Hermine so ein kleines Gerät, der Zeitumkehrer heißt im Deutschen.
Genau, und dadurch schafft sie es, an allen Unterrichtsfächern teilzunehmen?
Genau,
auf einmal neben Harry sitzt und er sich fragt, wo kommt die gerade her? Ja, und das wird erst am Ende des Films aufgelöst.
Okay, ich dachte, okay.
Dann ist der Bösewicht, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen.
Sato,
genau. Spielt in Harry Potter Gilderoy Lockhart.
Ja, das weiß ich, genau, das meinte ich davon.
Genau, die Parallele. Mhm. Gut, Cedric Diggory. Und
stimmt. Aber Cedric Diggory ist ja nicht in Teil 3, ne?
Das ist Teil 4. Aber man muss sagen, Teil 4 ist sowohl Cedric Diggory als Robert Pattinson und auch die Wissenschaftlerin am Anfang.
Stimmt.
Die ist Fleur de la Cour.
Ach, okay.
Das heißt, die sind auch beide in einem Harry Potter Film. Also irgendwie gibt es da so ein paar Parallelen zu Harry Potter. Wie das alles irgendwie zusammenhängt, das kann ich mir null vorstellen.
Da müssen wir jetzt die...
Ob das jetzt irgendwie vielleicht er irgendwann witzig fand und dachte, ach guck mal, ich habe jetzt hier ein Thema mit Zeit. Das gibt es auch bei Harry Potter nämlich.
Ach, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Er musste sich, also Harry Potter ist ja auch ein britisches Ding. Er hat sich in dem Film auch sehr krass auf britische Darsteller konzentriert, bis auf den Hauptdarsteller eigentlich. Und ich glaube, es gibt halt nicht so viel Auswahl.
Das ist eine gute Begründung für diesen Zusammenhang. Super.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
Wie fandet ihr denn die weibliche Hauptdarstellerin? Sie ist ja sehr groß, 1,90, hat in dem Film alle überragt.
Ja, das ist mir sofort aufgefallen. Mir das war auch. Das allererste, was ich, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, das ist ja, glaube ich, da im Kindergarten.
Ja.
Und die ist echt enorm groß.
Aber ich fand sie sehr, sehr gut besetzt in dem Moment. Also ich fand sie überzeugend, ich finde, die hat gut gespielt. Und ich fand dadurch, dass sie halt dieses Alleinstellungsmerkmal hatte, hat dem Film irgendwie gut getan, finde ich. Ja.
Ja, und wieder fand ich trotzdem, dass es zu wenig weibliche Rollen waren, die eine krasse Aufgabe hatten.
Das stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Das finde
ich irgendwie, dass es dann doch noch so ist, fand ich dann irgendwie ein bisschen schade.
Elizabeth Debicki heißt sie.
Ich meine, sie hat ja schon eine Hauptrolle, aber irgendwie so ganz lange irgendwie untätig.
Ja, stimmt. So. Und am Ende versaut sie es eigentlich sogar. Spoiler-Alarm.
Na gut.
Okay.
Ja.
Ich denke, dann sind wir mit dem Film auf jeden Fall soweit durch.
Also würden wir jetzt, ich glaube, das haben wir jetzt, kann man aus dem Gespräch schon herausziehen, dass wir den Film empfehlen würden zu schauen.
Ja.
Aber nochmal so kurz, wir würden, klar, jeder, der die Möglichkeit hat, kann sich ihn gerne anschauen.
Ich würde ihn auf jeden Fall auch empfehlen, im Kino zu schauen. Das finde ich ist bei dem Film.
Unterstützt eure Kinos?
Unterstützt die Kinos sowieso. Und bei dem Film ist es, finde ich, nochmal doppelt wichtig. Allein wegen dem Sound. Auch nochmal so: der Soundtrack ist unfassbar gut, finde ich.
Ja.
Diesmal nicht von Hans Zimmer. Aber ich finde, das tut dem Film auch gut, weil es einfach nicht wie der Standard-Hans Zimmer-Soundtrack klingt. Dann das Sounddesign an sich, die ganzen Soundeffekte finde ich fantastisch, die unterstützen alles, was da visuell gezeigt wird, auch sehr, sehr gut. Und da tut das, ist das, glaube ich, schon nicht schlecht, wenn man in einem Saal sitzt, wo man Dolby Atmos hat und ja. der Sessel, in dem man sitzt, richtig schön vibriert.
Ja, so. Auf jeden Fall. Ja, ich würde mir auch auf jeden Fall empfehlen. Man kann auch auf jeden Fall, sage ich die ganze Zeit, ist es natürlich, was die ganze Machart und die Technik und den Cast angeht, ist es natürlich also aller feinste Sahne, oder wie man das sagt.
Aller Bonheur.
Also da kann man nicht meckern. Ja. Das ist halt einfach Christopher Nolan, fährt halt natürlich alle Geschütze auch auf und das sieht man dann auch am Budget, dass der dann auch ordentlich was kostet. Aber ja, ich kann ihn auch auf jeden Fall.
War auch so ziemlich der actionlastigste Film, den er bisher gemacht hat, würde ich sagen.
Ja, Inception ist schon auch ziemlich.
Ey, aber nicht so, der arbeitet nicht so viel mit Explosionen und so, sondern der arbeitet dann, glaube ich, eher mit VFXen, wo dann spektakuläre Bilder bei entstehen.
Ja, stimmt.
Ich fand auch, dass der Film, der hat mich ein bisschen auch an James Bond erinnert, gerade mit der Anfangssequenz.
Ich hatte bevor wir ihn geschaut haben, hatte ich einen von, ich weiß gar nicht, welche Zeitung es war, aber es gab eine Zeitungskritik. Und da, es war ein Satz und da stand James Bond auf Drogen als Beschreibung für den Film.
Finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Also wenn man das jetzt positiv quasi.
Ja, genau, man sollte natürlich, Drogen sind jetzt nichts irgendwie, was man irgendwie gutheißen sollte. Ja. Ich finde ja auch eigentlich Robert Pattinson als James Bond-Darsteller eigentlich ganz gut
gewählt. Aber ist er denn Brite? Das wäre ja auch so ein Kriterium, egal. Ich weiß es nicht. Ja, nee. Also für mich ist es komplett egal, aber.
Nee, er ist, so glaube ich, Kriterium. Amerikaner.
Ich weiß es, ich würde jetzt
oder mal ist, vielleicht ist es ja nochmal eine Frau. Nach ihm.
Na, da können wir meinetwegen jetzt auch nochmal kurz drüber quatschen.
Weil da gibt es ja auch so gewisse Gerüchte.
Genau, ich habe gestern auch nochmal den. Er ist Brite, es würde also gehen.
Aber ich glaube, er ist schon raus aus dem Rennen.
Glaub ich
glaube, das würde auch gerade zu seinem, was er gerade so an Sachen spielt, würde jetzt so dieses, ich versteife mich jetzt auf die nächsten wahrscheinlich fast 10 Jahre auf eine Rolle, nicht so richtig passen. Also da.
Und das größte Gericht ist ja immer noch Tom Hardy. Ich finde, der passt da gut rein. Der wäre ein ähnlicher Darsteller wie Daniel Craig in dem Fall, wenn sie die Filme so weiterführen wollen, wie sie jetzt sind vom Stil her. Und was ich schon mal angesprochen hatte bei uns privat, ich habe den letzten Trailer gesehen und es kommt ja eine weibliche 007 dazu. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Spin-off geben wird.
Da hatten wir vorhin auch schon drüber geredet, genau, dass das jetzt viele Filmreihen eben probieren, noch, ich will jetzt nicht sagen zweites Standbein, weil die brauchen alle kein zweites Standbein, aber halt nochmal probieren, so ihre Filme so ein bisschen weiter zu. Naja, auch halt so ein bisschen, um sich so den Spielraum nochmal so zu erweitern.
Ja, und ich finde halt, ich finde es auch gar nicht schlecht, eine weibliche 007 einfach zu machen. Ich glaube, das könnte auch interessant sein. Wenn man es jetzt nicht so aufzieht wie Ocean's 8 zum Beispiel, was mit den richtigen Filmen, was in Anführungsstrichen richtigen Filmen, nicht mithalten kann.
Weil das hat die Brokkoli-Frau schon gesagt, also James Bond wird
ihr müsst für die Zuschauer mal sagen, was die Brokkoli-Frau ist. Ich glaube, das ist nicht verständlich.
Na, die ist die Tochter von
dem Erschaffer von
der James Bond-Reihe.
Genau. Und die Brokkoli-Familie heißt halt so, sind die Rechteinhaber. Nicht von den Filmen, sondern von den Büchern und von der Person sozusagen, von der Person James Bond.
Und die scheint da auch immer noch sehr viel involviert zu sein und ich glaube, sie ist auch Producerin oder Executive Producerin.
Immer mit drin. Ja.
Also die hat da auch einen großen Anteil an dem Film.
Und starke Vetorechte, das ist immer so das, worüber am meisten diskutiert wird.
Genau. Und sie meinte eben, James Bond wird nie eine Frau, hat sie mal in einem Interview gesagt, aber 007 ist ja unabhängig von James Bond. Also 007 ist ja nur ein Titel.
Genau.
Und die ist ja jetzt schon eine Frau und so ein Spin-off wäre natürlich eigentlich die ideale Wahl, um beides irgendwie anzuspielen.
Finde ich auch. Damit tut man, glaube ich, auch den Hardcore-Fans einen Gefallen, die sich sonst einfach daran aufhängen würden, wenn es nur noch einen James Bond gäbe und das ist dann eine Frau. Und im schlimmsten Fall sozusagen, was ich jetzt überhaupt nicht so finde, dann aber auch noch schwarz oder so. Damit kämpfen komischerweise ja super viele Leute, die einfach sagen, James Bond muss ein weißer Brite sein.
Ja.
Und also wie gesagt, ich verstehe das nicht, aber damit schafft man dann, wenn man Spin-off macht, auf jeden Fall Raum dafür, ohne dass man die Fans verärgert.
Ja. Ja, ich fand ja immer noch das Gerücht, was jetzt, das ist ja schon ein bisschen lange her, so vor einem Jahr, anderthalb Jahren war ja immer noch viel Idris Elba im Gespräch für James Bond. Das fände ich auch eigentlich, wäre das so meine, also das fände ich eigentlich die beste Lösung. Also wäre mein Favorit gewesen. Ich glaube, das ist jetzt auch schon relativ vom Tisch.
Also ich fände die Wahl eigentlich auch gut, wenn Idris Elba so 15 Jahre jünger wäre ungefähr. Ich meine, der ist halt auch schon 50 oder älter. Und irgendwann, finde ich, nimmt man das ihm nicht mehr ab.
Ja, der ist jetzt, den könntest du jetzt nicht für eben für die nächsten 10, 12 Jahre.
Der kann vielleicht 2, 3 Filme machen, dann ist halt irgendwie vorbei.
Weil Daniel Craig war jetzt wie viele Jahre? Ich habe
seit 2007, glaube ich.
Der war aber auch vom Zeitraum der längste
James Bond. Ja. Für mich auch der beste. Aber gut.
Das können wir in einem anderen Podcast.
Das wollen wir jetzt hier gerne nicht aufmachen. Ganz genau.
Wir haben noch eine Rubrik vorbereitet.
Genau, wir haben noch eine Rubrik übrig. Das ist ein kleines Quiz. Das hat unsere Aufnahmeleiterin Dana vorbereitet. Und genau, sie stellt uns hier Trivia-Fragen. Wir haben Antwortmöglichkeiten. Und ja, sind mal gespannt, was wir jetzt also von ihr zu hören
haben. Trivia würden wir es mal so als Crazy Facts über die.
Genau, Facts, Filmfacts. Und wir müssen mal raten, was es damit auf sich hat.
Also, wir selber wissen natürlich die Antworten nicht. Die weiß nur die liebe Dana.
Ich gebe euch immer eine Frage und dann gebe ich euch 3 Antwortmöglichkeiten. Und ich will natürlich von euch wissen, welche Antwortmöglichkeit richtig ist. In der ersten Frage geht es um E.T. Und zwar möchte ich von euch wissen: War der Film E.T. ursprünglich als A. Kinderfilm, B. Horrorfilm oder C. Zeichentrickfilm geplant?
Horrorfilm, Zeichentrick oder?
Kinderfilm.
Oder also, Kinderfilm.
Also ist ja ein Kinderfilm geworden.
Genau, also A würde ich auch erstmal ausschließen.
Oder es ist gleich, oder Dana stellt uns direkt so eine Fun-Frage.
Ja, das könnte natürlich auch sein. Es war eigentlich als Kinderfilm geplant, ist auch einer geworden. So, ne?
Ja, gut.
Okay, aber ich glaube, A ist es dann schon mal nicht. Da würde die Frage quasi dann nicht hinführen.
Kinderfilm ist raus.
Aber ist es ein richtiger Kinderfilm? Oder ist es so ein Jugendfilm?
Also ich muss sagen, der war schon ziemlich heftig an manchen Stellen, weil ich ihn auch sehr früh gesehen habe.
Ich habe den relativ spät erst gesehen, jetzt vor so, irgendwie so um Weihnachten rum. Und ich fand ihn immer noch gruselig.
Ja, ist er auch auf jeden Fall.
Also es ist wahrscheinlich gar kein, also ist es kein Kinderfilm, würde ich mal sagen.
Es ist schon ein Kinderfilm. Also ich glaube, der wird als Kinderfilm geführt sozusagen.
Aber also, okay, die anderen Sachen Horror und Zeichentrick ist es ja auf jeden Fall gerade nicht.
Aber es könnte meiner Meinung nach auch beides sein.
Ein Horrorfilm?
Es könnte auch als Horrorfilm geplant gewesen sein und auch als Zeichentrickfilm, finde ich. Wenn man die Story ein bisschen umschreibt und wenn man das alles ein bisschen düsterer macht, ist das, glaube ich, ein guter Horrorfilm.
Ja. Ne? Geh ich auf jeden Fall mit.
Aber
Zeichentrick würde ich irgendwie ausschließen.
Gibt es denn eine Comicvorlage oder sowas dazu? Wisst ihr
Keine
das?
Ahnung.
Ich weiß es leider auch nicht.
Also bestimmt gibt es im Nachhinein gab's vielleicht mal irgendwie einen Comic davon.
Das kann natürlich auch gut sein.
Aber ich würde jetzt nicht Comic würde ich irgendwie ausschließen.
Aber der Film war ja auch damals seiner Zeit so ein bisschen, was das Technische geht, voraus. Vielleicht war es deswegen als Zeichentrick angedacht, damit man das, was man dort visualisiert hat, überhaupt umsetzen kann.
Mhm, ja, könnte.
Kann ich mir auch vorstellen. Und da kam Steven Spielberg um die Ecke und hat gesagt, ey Leute, ich mach das jetzt.
Mann, Realverfilmung, los geht's. Ja.
Also ich tendiere auf jeden Fall zu C.
Gut, ich bleib bei B.
Und was sagst du?
So, können wir jetzt mehr oder müssen wir es auf eine Antwort?
Ach so.
Genau, zwei, ja, wäre das so, je nachdem, was du sagst. Außer du sagst jetzt A, dann haben wir hier ganz große Probleme.
Nee, A würde ich nicht sagen.
Je nachdem, ob es jetzt B oder C für dich ist, haben wir dann unsere Wahl getroffen, würde ich sagen.
Also ich finde beides relativ plausibel. Aber jetzt, so wie Johannes das erklärt hat mit den technischen, dass sie vielleicht am Anfang nicht dachten, dass sie es hinbekommen, würde ich jetzt, glaube ich, auch zu C tendieren.
Gut, dann okay. Ist es C.
Schauen, was die Antwort ist.
Ah, ihr Lieben, C ist leider, leider falsch. Die richtige Antwort ist B, Horrorfilm. Ursprünglich war es als Horrorfilm geplant, bei dem Aliens auf die Erde gelangen und Menschen dadurch umbringen, dass sie mit ihren Fingern an die Köpfe der Menschen fassen.
Oh,
okay, wow.
Und die Geste ist geblieben.
Ja, die Geste ist geblieben. Das ist auch wirklich ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Wäre auch kein schlechter Film geworden, auf jeden Fall.
Ja, okay.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht.
Wollen wir noch eine Frage machen?
Ja, ich würde noch eine machen.
Okay, finde ich gut.
Ich meine, wir können ja nicht hier rausgehen, ohne eine richtig
zu machen. Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Na dann los.
Okay, dann kommt hier für euch Frage 2. In der Frage geht es um den Film Toy Story 2. Ich möchte von euch wissen, was ist während der Produktion falsch gelaufen? Hat A, ein Mitarbeiter aus Versehen den kompletten Film gelöscht? Hat B, ein Mitarbeiter aus Versehen den kompletten Film geleakt? Oder C, haben Mitarbeiter wegen schlechter Bedingungen gestreikt und die Produktion musste um mehrere Wochen verschoben werden und stürzte das ganze Projekt deswegen in massive finanzielle Schwierigkeiten.
Okay. Also C ist immer ein Grund.
C ist in der Branche auf jeden Fall
es, immer. Es gab doch mal, ich weiß gar nicht, wann das war, aber das war so, da habe ich angefangen, Serien zu schauen. Da war irgendein Autorenstreik in Hollywood. Und da gab es viele Serien, die in dem Jahr entweder komplett ausgefallen sind oder weniger Folgen hatten oder auch, naja, einen Zeitraum hatten, wo dann eben keine neuen Folgen kamen. Ich weiß jetzt nicht, ob das zeitlich passt. Ich glaube, das war so Anfang 2000, 2006. Naja, ist nicht mehr Anfang, war 2006, 2007. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zusammenhängt.
Naja, aber Toy Story ist ja irgendwann in den 90er Jahren oder so. Also das ist schon ultra alt.
Wann Teil 2 kam, weiß ich ehrlich
gesagt. Achso, ist es Teil 2 oder Teil
1? Teil 2.
Teil 2 weiß ich jetzt auch nicht.
Das könnte sogar Anfang der 2000er dann ungefähr sein. Was wir auch schon mal in der Berufsschule gehört haben, ist das mit den kanadischen VFX- und Animationsstudios, die so super schlecht bezahlt werden und deswegen auch schon gestreikt haben oder sogar pleite gegangen sind. Wäre auch eine Möglichkeit für mich. Ich weiß nicht, ob das auch Anfang der 2000er oder Ende der 90er, wenn auch immer der Film kam, schon so war, dass man dort das vielleicht ausgelagert hat und ob es überhaupt ausgelagert wurde in dem Fall.
Komplett gelöscht.
Das wäre halt schon lustig, ne?
Oh, das tut weh.
Ja, das tut richtig weh.
Ich glaube, der hat dann auch nichts mehr gefunden in der Filmbranche danach, nee, oder? Der den komplett gelöscht hätte. Auch für sowas gibt's
Sicherheitskopien, ey.
Ja, also vielleicht ist es deswegen auch eher unwahrscheinlich, dass es passiert.
Ich glaube auch, dass es nicht die Option gibt, dass man einen Knopf drückt und alles weg ist. Ich glaube, nee. da würde noch zehnmal ein Fenster aufploppen.
Ja, normalerweise kannst du sowas dann auch wieder herstellen. Und es gibt ja auch tausende von Backups und so.
Ja.
Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.
Ja, vor allem ist es ja ein komplett animierter Film. Da gibt es ja verschiedenste Departments, die gleichzeitig dran arbeiten. Und jeder hat seine eigene Version. Und wenn dann einer, ich glaube nicht, dass einer komplett alles löschen kann.
Okay, und dann haben wir noch eine weitere Antwort.
Geleakt. Ob der Film geleakt wurde.
Das kann halt gut sein.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
Aber wir wissen leider nicht, wann der rauskam. Das ist unser großes Problem, weil geleakt ist ja meistens ist ja meistens im Internet.
Naja, aber das war vielleicht. Wir waren zu dem Zeitpunkt natürlich noch sehr jung. Geleakt war damals vielleicht.
Dass ihn auf einer Parkbank liegen gelassen hat.
Ja. Er hat so eine riesige Filmrolle irgendwo liegen lassen.
Nee, aber halt eine DVD oder sowas, weißt du? Und dann, wie das so ist, dann brennt der eine sich die vom nächsten und dann wird die darüber halt verteilt. Ne? Kann ich mir vorstellen.
Ich glaube aber auch, dass das Fact 1 und 2, also geleakt und gelöscht, hätte man, glaube ich, schon mal gehört, wenn es so gewesen wäre, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das wäre ihm irgendwann schon mal über den Weg gelaufen und das einfach ein bisschen verschoben wurde, weil sie gestreikt haben, ist jetzt...
Aber ich muss sagen, Antwort C ist mir eigentlich für so einen Trivia-Fact ein bisschen zu normal. Wenn man jetzt mal so an die Frage herangehen wollen würde. Weil sonst wäre es ja überhaupt nicht spektakulär.
Stimmt.
Wir sind ja hier schon bei interessanten, spektakulären Fakten, ne?
Ja, und ich vertraue da Dana auch, dass sie immer super Fakten raussucht.
Ja, Dana ist da immer ganz top-notch.
Also ich glaube, dann müssen wir eigentlich auf A gehen, aber das ist so.
Bei der Kombinationsweise ist auf jeden Fall A. Und ich glaube, ich tendiere auch zu A, weil sie lustiger an.
Kann ja sein, dass nur die finale Fassung gelöscht wurde und dann mussten die aus den...
Nochmal ausspielen oder so.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, es ist A.
Okay, gehen wir mit A?
Ja, ihr habt jetzt mich... Also, ich kann jetzt schwer was dagegen sagen. Nehmen wir A. Okay.
Gut, wir nehmen A.
Ja, da habt ihr natürlich mein Spiel einmal komplett durchschaut. Die richtige Antwort ist tatsächlich Antwort A. Ein Mitarbeiter hat aus Versehen den kompletten Film gelöscht. Und es konnte nur deswegen wiederhergestellt werden, weil ein anderer Mitarbeiter den Film auf privaten Rechnern hatte.
Wow, krass.
Ich finde es auch krass, dass ein Mitarbeiter das Ding auf einem privaten Rechner hat, weil der ist danach wahrscheinlich auch rausgeflogen.
Ja, obwohl, so vielleicht so ein Retter irgendwie.
Ja, aber eigentlich darfst du es halt nicht. Ja. Nee. Eigentlich ist es gerade... Also ich meine, das kriege ich schon hier mit bei unseren Fernsehfilmen, die wir produzieren, beziehungsweise wo Kunden damit zu uns kommen. Selbst da ist es nicht gewünscht. Und bei so einem krassen Kinofilm von, ich schätze, Pixar war es damals.
Ja, das ist Pixar.
Ist es, glaube ich, ein absolutes No-Go.
Weil das kommt ja dann auch wieder sehr nah Punkt 2, genau. Dass er ganz leicht leaken kann. Ja. Weil so ein privater PC ist ja auch ganz anders geschützt als ein PC, der bei Pixar rumsteht.
Auf jeden Fall.
Und ja, ist auf jeden Fall krass, dass das.
Also hätte auf jeden Fall Antwortmöglichkeit B schnell passieren können.
Ja.
Okay. Ich würde sagen, aller guten Dinge sind drei.
Ja, komm, mhm. Jetzt sind wir gerade so im Flow.
Ja, ich hatte auch noch Bock auf eine dritte Frage. Das macht richtig Spaß. Und dann sind wir für heute durch, würde ich sagen. Nach der dritten Frage. Okay.
Dana, schieß los.
Okay, in Frage 3 möchte ich von euch wissen, welcher Film ist der Film mit den meisten Filmfehlern des aktuellen Jahrtausends? Ist es A, Harry Potter, B, Fluch der Karibik oder C, Die Tribute von Panem?
Also Felix und ich haben beide bei Harry Potter erstmal genickt. Ja. Ich kenne auch die Zusammenschnitte auf YouTube.
Es gibt ganz viele Fehler.
Einige Filmfehler.
Man sieht sogar an einigen Einstellungen Kameramann und also oder eine Tonangel. Es gibt auf jeden Fall echt viel bei Harry Potter. Aber ja, ob das jetzt mehr ist als bei den anderen beiden.
Das ist das Ding. Bei den anderen beiden kann ich halt überhaupt nichts dazu sagen. Fluch der Karibik habe ich gar nicht so viel geschaut, ehrlich gesagt, weil ich die Filme nicht so gerne mag. Und Tribute von Panem würde ich schon sagen, ist so qualitativ der schlechteste der drei Filme, finde ich, von der Machart her. Deswegen könnte ich mir das auch noch vorstellen, aber ich tendiere schon eher zu A, aufgrund dieser YouTube-Videos, die ich gesehen habe.
Ja, genau, eben diese Zusammenschnitte, wo man dann sehr Logikfehler und ich glaube echt, da ist auch irgendwas, wo man im Spiegel eben den Kameramann sieht.
Ja, das habe ich auch auf jeden Fall auch gesehen, ja.
Ich stimme euch zu, aber aus einem anderen Grund, und zwar, dass es einfach von Harry Potter die meisten Filme gibt und deswegen...
Ja, stimmt natürlich auch.
Tendenziell auch.
Ich meine, von der Fluch der Karibik gibt es mittlerweile, glaube ich, auch sehr, sehr viele. Da gibt es auch schon 4 oder 5 oder so.
Ich glaube fast noch mehr.
Nee, es gibt 5, glaube ich.
5. Kommt ja auch auf jeden Fall nah an Harry Potter ran. Ja, ja.
7?
Und die von Panem hat, glaube ich, 3. Aber ich tendiere auf jeden Fall auch zu A.
Ich weiß, aber Harry Potter war auch immer in einem sehr kurzen Zeitraum. Also zwischen den Filmen war immer nicht so viel Zeit.
Die haben die fast
musst ja mit Kindern, ne? Kinderdarstellern. Ja,
das finde ich eh bei den Harry Potter-Filmen ja so geil, dass die Filme wirklich mit den, erstens mit den Darstellern mitwachsen und auch mit den Zuschauern mitwachsen.
Ja, und mit den Trends aus den Jahren.
Ja.
Und auch mit den kurzen und langen Haaren. Und dann ist es schon eine...
Ich hatte auch mal eine lange Haare.
Klar, du musst es natürlich schnell machen, weil wenn du 5 Jahre wartest, dann ist Harry einfach schon dann fast jugendlich.
Ja. Am Ende geht es ja auch nicht mehr so ganz auf, aber...
Das stimmt.
Ja, es gibt auch innerhalb so ein paar, zum Beispiel von Teil 2 auf Teil 3 werden die...
Stimmt.
Haben die einen großen Schub. Dann ist wieder so 3, 4, dann die sind so relativ nah beieinander. Ab 5 werden die dann schon, da denkst du, die sind auf einmal flupp, die sind erwachsen geworden. Aber es ist ja auch in echt so. Also,
aber das könnte man ja zum Beispiel auch als Fehler betiteln, wenn man das wollen würde.
Ja.
Um nur mal zurück auf die Frage zu kommen. Ich wollte nur die Überleitung nochmal
dazu schaffen. Gehen wir auf A?
Ich bin für A.
Ja, ich glaube dadurch, dass man davon schon mal was gehört hat, dass es schon relativ logisch ist.
Okay.
Leider knapp falsch. Die richtige Antwort wäre B, Fluch der Karibik gewesen. Obwohl der Film, der allgemein die meisten Filmfehler hat, Apokalypse Now von 1979 ist, ist der Film mit den meisten Fehlern des aktuellen Jahrtausends Fluch der Karibik von 2003 mit unglaublichen 390 Fehlern. Damit schlägt er auch Harry Potter.
Ah, aber dann war Harry Potter Platz 2. Ja.
Krass. Aber wenn man sich mal überlegt, 390 Fehler, wenn der Film jetzt 120 Minuten geht, dann sind das ja die Pi mal Daumen 3 Fehler die Minute.
Aber ja, ich frage mich, ob dann da auch Fehler sind, so, da hat die Kleidung anders gesessen in der nächsten Szene oder da hat was gefehlt. Das
sind so Anschlussfehler, die einem selber gar nicht auffallen. Nee, dann hat er in der Szene halt ein Einstecktuch, das ist blau und der nächste ist das schwarz, das siehst du als normaler Zuschauer halt nicht.
Ja.
Klar, irgendwas wirst du vielleicht mal sehen, wo du denkst, oh, aber du wirst diese 390 Fehler, siehst du ja nicht.
Okay. Dann haben wir jetzt als ausgeschriebene Filmexperten hier eine von 3 Fragen richtig.
Jawohl.
Haben wir auf jeden Fall Verbesserungspotenzial.
Aber da ist noch Luft nach oben. Und irgendwann kriegen wir dann 3 von 3.
Richtig.
Wollen wir die übrig gelassene Frage noch ans Publikum stellen?
Können wir gerne machen. Und dann können Sie uns die vielleicht bei Social Media beantworten.
Aber natürlich ohne zu googeln, das wäre sonst
ja,
zu
natürlich. Ja,
deswegen gibt es ja auch nichts zu verlosen.
Wer googelt, snitcht.
Richtig.
Dana, hau raus, die letzte Frage.
Okay, dann geht die 4. Frage raus an alle unsere ZuhörerInnen. Was ist im chinesischen Film verboten? A. Zeitreisen, B. Frauen in der Hauptrolle oder C. Dass Filme aktuelle politische Geschehen zu krass beleuchten?
Ja, da sind wir auf eure Antworten gespannt.
Ich habe schon eine Tendenz.
Ich auch, aber man weiß nicht.
Lösen wir dann nächstes Mal auf.
Ja. Wir werden uns, glaube ich, jetzt noch gleich kurz darüber unterhalten.
Ich
aber ihr könnt das ja auch. Vielleicht gehört ja jemand nicht alleine und dann könnt ihr kurz darüber sprechen. Und wir haben euch dann auch mal verlinkt, wo ihr uns alle in Social Media findet. Und genau. Da könnt ihr uns dann eure Antworten schreiben.
Gut. Dann danke an alle, die bis zum Schluss gehört haben. Bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass vielleicht jemand bis zum Schluss hört, ne? Wer es immer getan hat, hallo.
Danke dir. Danke dir, eine Person.
Eine Person.
Wahrscheinlich.
Genau.
Danke, Mama.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.